Ja, bitte nimm Platz. Ja, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Er wünscht sich, dass wir im Abendmahl Gottes Liebe zu uns schmecken. Das Abendmahl, es gibt uns Anteil an dem, was Jesus Christus für uns durch sein Blut erworben hat. Es ist zum einen dankbarer Rückblick auf das, was Christus stellvertretend für meine Schuld getan hat, dass er eingetreten ist für mich. Es ist erwartungsvoller Ausblick darauf, dass wir eines Tages in seinem Reich mit ihm zusammen von Angesicht zu Angesicht das Abendmahl feiern können. Und es ist frohe und gegenwärtige Erfahrung, dass Christus in seinem Leib der Gemeinde anwesend ist. Zum dankbaren Rückblick gehört die geistliche Übung des Bekennens. Man nennt es auch Beichte. Auf diesen einen einzigen Aspekt, der im Abendmahl auch vorkommt, möchte ich heute, so praktisch wie das in der Andacht möglich ist, eingehen. Bekennen von Schuld ist ein absolut notwendiger Schritt, um zu der Person zu werden, die Gott sich vorgestellt hat, dass ich sein soll sein, die er sich gedacht hat, die er sich wünscht. Ich lese aus Psalm 32, aus den Versen 1 bis 9, auszugsweise. Von David. Glückselig, der, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Vers 5. Ich tat dir kund meine Sünde, sagt David, und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Vers 7. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und Gott antwortet David, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel ihrem Schmucke muss man sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. In Vers 1 steht der erste Hinweis auf das, worum es geht, dessen Sünde zugedeckt ist. Als David das sagte, da hat er eines vor Augen, nämlich 1. Mose 3, Adam und Eva. Sie waren nackt, ohne Scham, und als sie vom Baum aßen, wurde ihnen bewusst, eben, dass sie entblößt sind. Und sie machten sich Schürze aus Feigenblättern und versteckten sich. Wir Menschen, wir haben ein tiefes Bedürfnis danach, uns zu bedecken, Stellen unseres Lebens nicht offenbar zu machen, deren wir uns schämen, die uns peinlich sind. Wir können es nicht ertragen, an diesen Stellen blamiert oder entblößt zu werden. Ein jüngstes Beispiel, dass das nicht nur uns Christen vielleicht so geht, sondern dass es allen Menschen so geht, ist die NSA-Affäre. Alle meine Kontakte, alle meine Telefongespräche, jede Internetseite, die ich jemals aufgerufen habe, jeden Facebook-Eintrag, jede Überweisung, mein Kontostand, meine Internet-Einkäufe, all das ist bekannt, wenn auch nur auf deren Servern. Vielleicht haben Sie ja Rasteranalysen am Laufen. Vielleicht haben Sie mich eingestuft, leiten aus meinen Beziehungen, die ich pflege und dem, was ich tue, ab, was mir teuer und wichtig ist. Testen Sie das vielleicht auch aus? Wissen Sie, womit man mich eventuell kompromittieren könnte? Wie man mich in eine Lebenskrise stürzen könnte? Der Film Das Leben der anderen macht deutlich, welche Dimensionen das annehmen kann. Wir müssen kontrollieren deswegen als Menschen, was andere Menschen von uns sehen. Wir könnten in einer völlig transparenten Welt nicht leben, noch nicht. Wir denken und wir tun Dinge, deren wir uns vielleicht im Nachhinein schämen und von denen wir möchten, dass andere uns nicht sehen. Von daher zwei Punkte, die Notwendigkeit des Bekennens und der Weg zum Bekenntnis. Die Notwendigkeit. Auch wieder in Vers 1. Glückselig, der, dem die Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. In unserem Sprachgebrauch gehen wir über diesen Satz ganz leicht hinweg. Der ist für uns sowas wie ein guter, netter Zuspruch. Und in der hebräischen Kultur aber ist das ja wirklich etwas, was das Ganzsein, das Vollständigsein, Wellness des ganzen Menschen, Harmonie von Leib, Seele und Geist mit Gott und mit mir selbst verkörpert. David drückt damit aus, das erfüllteste Leben gehört denen, die im tiefsten auch Vergebung erfahren haben und leben. Dem Pharisäer Simon macht Jesus das an einer Stelle deutlich, die wir vor ein paar Wochen auch in der Predigt gehört haben. Es ist eine der krassesten Illustrationen dafür, dass Religiosität vor Gott nicht zählt. Jesus ist bei diesem nicht sonderlich gastfreundlichen Simon eingeladen und da kommt die Frau von der Straße herein. Allen Pharisäern ist es nur peinlich, diese Frau da zu haben. Ihre Sünde ist offensichtlich allen bekannt. Aber diese Frau tut etwas ganz Ungewöhnliches. Mit ihren Tränen wäscht sie Jesu Füße. Mit ihren Küssen tut sie das Übrige seinen Füßen und trocknet sie mit ihrem Haar und salbt sie mit wunderbarem Öl. Dieser Frau, sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und dem Simon macht er deutlich, wem viel vergeben ist, dem, der liebt auch viel. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch nur wenig. Wenn man sich nicht nach Vergebung ausstreckt, dann wird man auch zu einem Menschen, der keine Passion hat oder nur eine geringe Passion, der ja eben eingeschränkt ist in seinem Leben. Andererseits dagegen, ein Mensch, der Vergebung in seinem Tiefsten erfahren hat, der wird auch eine kraftvolle Empathie erfahren und haben und eine tiefe Hingabe. Wenn man das beständig tut, wenn man beständig Vergebung erfährt, dann ist man ein glücklicher und gesegneter Mensch. Denn die Beziehung zu Gott, die ist intakt. Und darum geht es in Vergebung, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Das war die Notwendigkeit, jetzt der Weg. Wie geht es? Wie kommst du, wie komme ich, nachdem wir eine Situation der Schuld und der Scham erfahren haben, wieder zurück in die Gegenwart Gottes, in seine Vaterarme? Wenn die Schuld gegenüber einer anderen Person geschehen ist, wie bekomme ich diese Beziehung wieder so, dass ich dem anderen die Hand hinstrecken kann, dass er sie auch annimmt? Wie stehe ich wieder auf, nachdem ich gesündigt habe und bin nicht gebückt und halb zerschlagen, sondern in guter, vielleicht sogar besserer Verfassung als zuvor, weil mir etwas deutlich geworden ist über Gott, über mich selbst? Wie geht das? Zunächst mal muss ich unterscheiden zwischen echter und falscher Schuld. In Vers 5 sagt David, ich bekenne dir meine Schuld. Als David mit dem Mord an Uriah konfrontiert wurde, als der Prophet Nathan ihn damit konfrontiert hat, bekennt er dann im Psalm 51 seine Schuld und sagt, Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Was sagt er da? Ist es die richtige Perspektive? An Gott allein hat er gesündigt. Er hat einen Ehebruch begangen, er hat einen Auftragsmord ausgelöst und er sagt, an Gott allein habe ich gesündigt. David hat einen Weg gefunden, zwischen echter und falscher Schuld zu unterscheiden. Nämlich die Sichtweise Gottes einzunehmen, das, was Gott auf dem Herzen legt. Das, was er in seinem offenbarten Willen, in seinem Wort sagt, was unterscheidet zwischen echter und falscher Schuld. Denn nicht jede Schuld ist echte Schuld. Das wissen wir. Wir alle kennen Leute, die sich Dinge zu Herzen nehmen, deren man sich einfach nicht zu Herzen nehmen sollte, die man Schuldgefühle, denen man widerstehen sollte, die man lassen sollte, die man loswerden muss. Ist alle Schuld nur selbst eingeredet? Auch, dass es Menschen gibt, die sich Schuld einreden, die nicht da ist, ist noch lang kein Beweis dafür, dass alle Schuld selbst eingeredet ist. Heute sagt man gerne, jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn gut und richtig ist, was das muss er mit sich selbst ausmachen. Aber auch mit der Antwort macht man sich's zu einfach, viel zu einfach. Wie ist es beispielsweise mit Hitler? Wenn man ein Extrembeispiel nimmt, selbst wenn Hitler für sich entschieden hatte, dass es richtig war, Millionen Menschen umzubringen, weil sie zur falschen Rasse gehört haben und noch dazu die Opfer eines unglaublich grausamen Krieges auf sich zu nehmen, weil er einfach dachte, das könnte sich vielleicht mal lohnen, war es falsch. Und es war vor der sichtbaren Welt notwendig, diese Schuld, die da begangen wurde, auch zu benennen und dagegen anzugehen. Einzelne haben dies getan und waren bereit, dafür sogar ihr Leben zu lassen. Es gibt also Schuld, die echt ist und wo man auf sein Gewissen hören sollte. Wie aber bekommt man heraus, ob etwas echt oder falsch ist? Man braucht einen unveränderlichen Maßstab. An diesem Maßstab misst man die Schuld aus und vergleicht sie gegen diesen Maßstab. Wenn mir dieser Maßstab sagt, diese Schuld ist eingeredet, dann gebe ich nichts darauf, was mir Freunde, Eltern und Bekannte und Kollegen sagen, ich bin nicht schuldig. Wenn mir dieser Maßstab aber sagt, das ist Schuld, auch dann gilt das, was Freunde, Bekannte, Kollegen sagen, nicht, sondern dieser klare und eindeutige Maßstab macht mir deutlich, es ist Schuld. Was aber tue ich, wenn mein Gewissen mich dennoch verklagt, obwohl mir dieser Maßstab sagt, dass es keine Schuld ist? Wenn es mich hier in den Wahnsinn treibt und mein eigenes Gewissen immer wieder nachhakt. Das Wort Gottes im ersten Johannesbrief sagt dazu, so uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Gott ist größer als unser Herz. Ich brauche und du brauchst diesen Maßstab, an dem ich mich ausrichte, du dich ausrichtest und an dem auch David sich ausgerichtet hat, wo er sagt, an dir habe ich gesündigt, dir bekenne ich meine Schuld. Das ist der erste Schritt auf dem Weg. Der Maßstab für die Schuld ist Gottes Wort. Das ist keine simple und flache Antwort, denn was Gott wichtig ist, was er für gut und schlecht hält, das muss ich im Licht der gesamten Schrift betrachten. Das sehen wir im Neuen Testament in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern, die sich's manchmal sehr einfach machen mit der Schuld, dass man wirklich im Licht der gesamten Schrift das betrachten muss. Und das geht nicht schnell. Das ist wirklich, ja, das Herz, Vaterherz Gottes suchen. Und es lohnt sich. Der zweite Schritt. Ich muss echte Betroffenheit mit über Schuld und Selbstmitleid unterscheiden lernen. Ja, oft kommt es vor, dass Menschen sagen, sie haben eine Schuld bekannt, immer wieder bekannt und sie haben keine Änderung. Es ist keine Änderung im Leben. Sie sagen, sie haben Buße getan, wieder Buße getan über die gleiche Schuld und die Person wird nicht freigesetzt. Es gibt einen feinen, aber kaum wahrnehmbaren Unterschied zwischen Betroffenheit über die eigene Schuld und dem Bedauern, das aus dem Selbstmitleid entspringt. Was meine ich damit? In Vers 5 heißt es von David, ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Was wurde da vergeben? Die Ungerechtigkeit der Sünde Davids? In Vers 8 und 9 wird deutlich, was Gott uns damit sagen will. Er sagt, ich will dich unterweisen, dich den Weg lehren, den du gehen sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Sei nicht wie Ross und Maultier. Ja, Gott möchte uns persönlich führen. Er möchte uns mit seinen Augen leiten von Angesicht zu Angesicht in einer tiefen Beziehung. Und eben nicht, wie man ein Maultier leitet. Wie führt man denn ein Maultier? Ich selbst bin niemand, der mit Reiten etwas zu tun hat. Von daher war das für mich mal sehr interessant, Grand Canyon hinunter, diesen Weg zu gehen, den die ganzen Maultiere hinunterlaufen. Da auf diesem engen Serpentinenweg ist es wichtig, dass man das Maultier gut im Griff hat. Links der Abhang, wo es steil nach unten geht, ab und zu mal ein Wasserrinnsal, was das Ganze auch noch schlüpfrig macht. und dann wächst da schönes, leckeres Gras. Und das Maultier zieht zu dem schönen, leckeren Gras hinunter an den Abhang und man zieht, reißt es am Zügel, damit es eben nicht mit einem selbst den Abhang hinunterfliegt. Und das Tier gehorcht. Für den Moment. Und es geht weiter bis zur nächsten Stelle, wieder leckeres Gras. Und das Maultier, es möchte wieder das leckere Gras fressen und beugt sich hinab. Man zieht es, man drückt ihm mit den Sporen in die Seite. Dem Maultier kommen die Zähne vor Schmerz auch heraus. Und das Maultier, ja, es ist ihm unangenehm. Es tut ihm weh. Die Konsequenzen seines Verhaltens tun weh. Aber das Maultier erkennt das Herz seines Herrn nicht. Und so geht es uns ja auch oft. Uns tut die Konsequenz über unsere Sünde weh, aber wir erkennen das Herz unseres Herrn nicht. Das Problem hat nicht, ein Maultier hat nicht ein Problem mit der Sünde, mit ihrer Schwere an sich, damit es sein Herz zerstörerisch einstuft. Das Maultier sieht nur den Schmerz, der aus der Sünde resultiert, und deswegen ändert es sein Verhalten aus Selbstmitleid, weil es eben weh tut. Und so verhalten wir uns in unseren Beziehungen auch ganz oft, weil wir negative Rückmeldungen bekommen und diesen Schmerz empfinden. Und genau deshalb wird es auch nicht lange dauern, weil unser Schmerzgedächtnis einfach nachlässt, und es ist gut so, dass es nachlässt, dass wir wieder vom Weg abweichen. Und Gott sagt deswegen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich muss eine neue Perspektive einnehmen. Dies ist der dritte Schritt. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Der Schlüssel dazu liegt in dem Wort bekennen. Sowohl in dem Hebräischen als auch im Griechischen heißt oder bedeutet dieses Bekennen homologen, das Gleiche aus der Sicht dessen sehen, dem ich gegenüber sündig geworden bin, seine Sicht der Dinge einnehmen, seine Perspektive einnehmen. Das geht nicht einfach. Nicht schnell, es ist unbequem und deswegen fällt es uns modernen Menschen auch oft sehr, sehr schwer. Denn es bedeutet nicht etwas nachplappern, was ich vorgeplappert bekomme, was ich vielleicht gelesen habe, sondern es heißt mich auf den Weg machen und mich in die Lage der Person, der ich Unrecht getan habe, hineinversetzen, die Perspektive einnehmen, die Sünde so anzusehen, wie er sie sieht, aus seiner Perspektive. Wenn ich dann erkannt habe, dass ich mich nie ändern werde, außer wenn ich die Ungerechtigkeit meiner Sünde verstehe, wenn ich wahrnehme, dass es Gott zutiefst verletzt habe und dann den nächsten Schritt gehe, dann ja, kann sich etwas verändern. Ein Beispiel. Wie oft hast du den Satz gehört, sollte ich dich verletzt haben, tut mir das wirklich leid. Oft, ganz oft, heißt dieser Satz nichts anderes, es soll mir niemand nachsagen können, ich hätte mich nicht entschuldigt. Ganz anders aber der Satz, lieber Vater im Himmel, ich kann mir kaum vorstellen, was es bedeutet, jemanden in all seinen Facetten, in jedem Detail seines Lebens geschaffen zu haben, ihn täglich zu erhalten und diese Person zu geben, was sie braucht und doch Tag für Tag ignoriert zu werden und Versprechen gemacht zu bekommen, die dann nicht gehalten werden, und die immer wieder gebrochen werden. Ich kann mir das aus deiner Sicht, lieber Vater, kaum vorstellen. Aber ich will alles daran setzen, es zu sehen, wie du es siehst. Das ist die Perspektive des anderen einnehmen. Vierter Schritt. Ich muss die volle Verantwortung übernehmen. David sagt, ich will dem Herrn meine Sünden bekennen, meine Übertretungen bekennen. Das heißt es auch wirklich, auf den Tisch zu legen, und nicht herumzudrucksen, die Verantwortung zu übernehmen. Man hat ihn eben nicht bekannt, wenn man sagt, ich habe das getan, aber andere haben es auch getan. Das heißt nur, dass ich der Dumme bin, weil man mich eben erwischt hat. Falls ich wirklich nur 20% Anteil an der Schuld habe, dann gilt es, diese 20% voll und ganz auf meine Kappe zu nehmen und die anderen 80% dem zu überlassen, der gerecht richtet. Ich muss die Verantwortung übernehmen für das, was ich getan habe, sonst wird meine Beziehung zu Gott, zu einem anderen Menschen, nicht ins Reine kommen und meine eigene Psyche, deine eigene Psyche, wird die Schuld nicht los und du wirst nicht den Segen erleben können. Und da ist noch ein fünfter, ein letzter Schritt. Wie kann uns denn Gott vergeben, wenn wir gegen seinen Willen gehandelt haben? Wie geht das? Und Vers 5 wiederum steht, und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Da steht nicht, Gott hat angefangen zu überlegen, ob er mir denn meine Sünde vergibt, sondern da steht, er hat sie schon vergeben. Es geschah sofort. Gott hat sich festgelegt, uns unsere Sünden zu vergeben, wenn wir sie ihm bekennen. Wie kann Gott es tun? Vers 7 findet sich ein Hinweis darauf. Kannst ruhig die Bibelstelle nochmal einblenden. In Vers 7 findet sich ein Hinweis darauf. Da sagt David, du bist ein Bergungsort für mich. Bei dir kann ich mich bergen. David hat erkannt, dass Gott selbst derjenige ist, bei dem alle Schuld zugedeckt wird. Der Einzige ist, der das auch tun kann. Er, Gott selbst, ist der Bergungsort. Wie aber kann ich mich bei Gott bergen, wenn ich mich vor ihm verstecken müsste, wenn ich gegen ihn gesündigt habe? Die Antwort sehen wir am Kreuz. Das Kreuz war auch deswegen eine der unmenschlichsten Tötungsformen, weil zu dieser Prozedur der Qual dazu gehörte, die Kleidung, all das, was Jesus bedeckte, von ihm zu nehmen, seinen Leibrock. Und weil derjenige, der gekreuzigt wurde, nichts hatte, um sich zu bedecken, noch nicht mal seine Hände. Und all das geschah öffentlich. Langsam, qualvoll, unter den Augen des lästernden Pöbels. Es war eine ultimative Entblößung und Entmenschlichung. Und Jesus hatte sich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Warum? 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hatte, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerecht werden können. Jesus wurde entblößt, damit wir zugedeckt werden. Jesus tat dies, damit du und ich wieder in die Beziehung zum Vater hineinkommen und hineintreten können. Diese Beziehung wird also nicht wiederhergestellt, indem wir Gott anflehen und sagen, Gott, bitte vergib mir, denn du siehst doch, wie schlecht ich mich jetzt fühle, nachdem ich gesündigt habe, wie tief mich das hinuntergerissen hat. Und wie ich mich jetzt mühe, mich dir zu unterwerfen und wie zerschlagen mein Herz ist. Diese Versuchung, unser Bekenntnis zu missbrauchen und eine eigene Leistung daraus zu machen, gilt es zu widerstehen. Dem muss ich sehr oft widerstehen. Jesus Christus hat alles, aber auch wirklich alles getan, meine Schuld zu vergeben und mir einen Bergungsort beim Vater geschaffen. Amen. Ich bete noch mit uns und kurz und gebe dann Zeit für persönliches Gebet. Circa eine Minute.